Prost.
Prost.
Ja, also ich habe mir heute das Hamburger Senatsbock von der Ratsherrenbrauerei gegönnt.
Ja, das Senatsbock. Echt? Und ich trinke heute einen Radeberger Pilsener, weil das das Sicherste war, was wir noch nicht getrunken haben in Podcast bisher.
Ja, herzlich willkommen zum alltäglichen Podcast.
Ja, ich gewöhne mich auch so langsam an die neue Intro-Musik.
Ich finde die total cool. Ja. Ich habe gerade schon so ein bisschen angefangen zu tanzen von meinem Computer.
Ach, du kannst noch tanzen.
Ja, aber nur so mit den Fingern.
Ah, okay.
Ein Fingertanz quasi. Ja, was machen wir denn heute, Weini?
Genau, also wir besprechen heute ein Buch, wie schon angekündigt. Und zwar ist das Buch Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. Oder auf Englisch The Power of Habit, Why We Do What We Do and How to Change. Und das Ding ist von Charles Duhigg. Duhigg. D-U-H-I-G-G. So steht's hier zumindest mal. Wie auch immer man das aussprechen mag. Kostet Taschenbuch 10,99 €, Kindle 8,99 €, hat 428 Seiten und so ein paar Kapitel. Lass mich mal kurz runterscrollen. So, da. Also, das Buch befasst sich mit in den vier Hauptkapiteln quasi mit der Gewohnheit von Individuen, der Gewohnheit von Unternehmen, der Gewohnheit von Gesellschaften und dann am Schluss, wie man Gewohnheiten ändern kann. Das ist so das, was wir uns mal durchgelesen haben und wir werden da mal heute ein bisschen drüber reden, ne?
Ja.
Und über was genau, sagt euch jetzt der Johannes.
Yay, yeah, wir spielen uns die Bälle heute richtig schön zu.
Ja, yeah. Man lernt mit der Zeit. Ne?
Ja, und zwar, was haben wir auf der Agenda? Wir besprechen natürlich nicht alles en Detail, weil dann wird es euch zu langweilig. Wir fangen aber mit der kurzen Definition, was dieses Buch unter einer Gewohnheit versteht, an. Hat er ein ganz interessantes Kapitel über Unternehmenskulturen drin, weil er Gewohnheiten quasi als die Gewohnheiten der Mitarbeiter in einem Unternehmen als die Unternehmenskultur definiert. Nehmen wir Gewohnheiten als Spionageobjekt. Und zum Schluss reden wir über das Ändern von Gewohnheiten.
Ja, wir reden über Spionage.
Spionage,
ja. Ob das
aber nicht
die,
NSA ob, oder sowas.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob die NSA jetzt gleich unseren Stream kappt.
Das kann schon sein.
Würd mich wundern.
Ja, okay. Was ist eine Gewohnheit? Um das vielleicht zu verstehen, gehen wir mal davon aus, ich fange morgen an aufzustehen. Ja. Und nach dem Aufstehen habe ich mir überlegt, habe ich noch nie vorher gemacht, trinke ich mal einen Kaffee. Und dann ist das ja eine sogenannte bewusste Handlung. Wenn ich am nächsten Morgen wieder einen Kaffee trinke und danach wieder, sind das erstmal ganz normale regelmäßige Gewohnheiten. Wenn ich aber quasi automatisch, ohne mich bewusst zu entscheiden, heute einen Kaffee zu trinken, jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee trinke, dann ist es zu einer Gewohnheit geworden. Also Gewohnheiten sind all die Dinge, die man macht, über die man aber nicht bewusst nachdenkt, die man sich, ich sag jetzt, normalerweise nicht bewusst macht, oder?
Ja, also ich habe das immer schön mit dem Autofahren mir erklärt, weil am Anfang denkst du noch drüber nach, oh Schulterblick, oh Blinken, und irgendwann diskutierst du philosophische Grundsatzthemen, während du Auto fährst und denkst nicht mehr an Blinken und Schulterblick und so. Ich glaube, das trifft's für mich so am besten. Ne?
Ja. Mhm. Gut, und ja, dann das Buch geht natürlich hin und erklärt so ein bisschen genauer, was Gewohnheiten eigentlich sind. Da findet auch ganz viel im Gehirn statt. Das ist wie viele Dinge in der Hirnforschung an Ratten erforscht worden, wollen wir aber jetzt nicht so sehr drauf eingehen.
Oder an Affen.
Ja, an Ratten oder Affen. Und wir wollen auf eine ganz bestimmte Definition dieser Gewohnheit, nämlich der Gewohnheitsschleife, also wie sozusagen, an welche Teile man die Gewohnheit eigentlich ausdefinieren kann.
Mhm, weil das ist mal so die Grundlage für den Rest vom Buch.
Ja. Und da gab es im Buch ein ganz schönes Beispiel, und zwar Fibres. Fibres ist so ein Sprayzeug, was man irgendwo hinsprühen kann und dann riecht's gut, ne?
Mhm. Also, es riecht besser.
Ich hab mal im alten Auto meines Vaters Kaffee verschüttet, wo Milch drin war. Das ging nicht gut raus und dann roch's irgendwann komisch. Und damit das rausging, haben wir Fibres benutzt.
Wobei mit Fibres habt das dann nur kaschiert, ne?
Ja, also der Geruch rausging. Das war irgendwie, ja, nicht so eine ganz erfolgreiche Sache, wie auch immer. Jedenfalls, die Story in dem Buch ist, die Leute, die Fibres erfunden haben, Fibres war halt ursprünglich so eine geruchslose Geschichte, die aber Gerüche tatsächlich neutralisieren könnte. Irgend so ein chemischer Supermix. Und sie wollten jetzt, dass es bei den Leuten zur Gewohnheit wird, dass sie Fibres benutzen. Wollten also, und das ist jetzt die Definition in diesem Buch, die Aktion, ich benutze Fibres, auslösen. Ja, und wie kommt es zu dieser Aktion? Fibres hat jetzt die Geschichte gehabt, dass es total gut Gerüche entfernen konnte, und sie hatten auch, was war das Beispiel? Das war irgendwie so eine Rangerin, die im Wald lebte.
Und ja, also nee, das war eine Rangerin, ein Ranger quasi, und die hat immer Stinktiere einfangen müssen, die sich in irgendwelchen Vorgärten oder so verirrt haben. Und da die halt immer Stinktiere einfangen musste und die Stinktiere eben ihr Sekret versprühen und man das mit normalen Seifen und auch mit speziellen Seifen nicht wirklich gut rauskriegt, hat sie halt immer so ein bisschen nach Skunk gerochen, also nach Stinktier. Und ja, hatte deswegen halt wenig Freunde, keine Männer und halt solche Geschichten.
Ja. Und der haben sie halt Fibres gegeben und haben dann gemerkt, das wirkt total toll. Die hat sogar angefangen zu heulen, weil sie so glücklich war. Mhm. Jetzt war das Problem, die Dame fand das toll, aber alle anderen nicht. Und das lag tatsächlich daran, dass in der Regel, also wenn man nicht so einen starken Geruch hatte wie sie, also in ihrer Wohnung, nicht an sich selber, dann hatte man kein Bedürfnis, Fibres zu benutzen. Was fehlte, war nämlich eine sogenannte Belohnung. Also Belohnung fehlt.
Ja, also die Belohnung, die sie eigentlich haben wollten, war, dass der Duft verschwindet, also der unangenehme Geruch sollte dann weg sein. Aber das Problem an der Sache war, dass sich die meisten Leute eben an ihren Umgebungsgeruch gewöhnt hatten und deswegen kein Bedarf daran stand, etwas zu entfernen, was sie gar nicht stört.
Ja, also sie hatten so ein Ding drin irgendwie, eine Frau, die so und so viele Katzen hatte, wo es natürlich total nach Katzen stank, aber das hat die halt nicht gestört.
Genau.
Und deswegen haben sie dann tatsächlich an diese eigentlich geruchlose Masse dann doch irgendwie gut riechend gemacht, damit die Leute eine Belohnung hatten.
Der so. Gute Duft quasi.
Wir haben also jetzt in dieser Gewohnheitsschleife Aktion und Belohnung. Es fehlt aber noch eine. Und zwar, wann benutze ich denn dieses Fibres?
Der Auslösereiz.
Genau, der Auslösereiz. Da haben sie halt jemand gefunden, der Fibres benutzt hat, und die hat halt sozusagen gesagt, immer wenn ich mit einem Zimmer fertig bin mit Putzen, also wenn es eigentlich gut roch oder sauber roch, aber so, um sozusagen den Touch zu geben, ne, also Belohnung, der Touch, ich bin fertig mit Putzen.
Die Kirche auf der Sahne.
Hat sie dann einmal Fibres gesprüht. Und dieses, ich bin fertig mit Putzen, war quasi der Auslösereiz. Also Zusammenfassung, Gewohnheitsschleife, es fängt mit dem Auslösereiz an, dann folgt die Aktion, also das, was wir offensichtlich als Gewohnheit erkennen, nämlich Kaffee trinken, Fibres benutzen, Auto fahren und dann folgt eine Belohnung. Weini kommt bei der Arbeit an, mir schmeckt der Kaffee und bei Fibres riecht's gut.
Ich wollte gerade fragen, ob das eine Belohnung ist, sei dahingestellt. Egal, andere Diskussion.
Was? Achso, Weini kommt. Ja, meine Güte, Weini kommt bei seiner Freundin an.
Ja, okay, gut, das ist besser, ja, das ist in Ordnung.
Das ist dann so eine längerfristige Belohnung. Weining kommt auf Arbeit an, deswegen hat er am Ende des Monats Geld, deswegen kann er sich Geld von der Bank abheben, um dann Bier zu kaufen. Also es ist so ein bisschen.
Ja, also das Problem mit der Gewohnheitsschleife ist halt immer auch so ein bisschen, wir hatten es ja gerade eben mit bei dem Fred-Pres-Beispiel, da hatten sie erstmal eine falsche Belohnung angenommen. Ne? Also das heißt, die hatten einfach irgendwie gedacht, okay, wir brauchen eine Gewohnheitsschleife, die wir etablieren können, hatten aber die falsche Belohnung. Ne? Und mitunter ist es dann eben auch so, dass es den falschen Auslöserreiz erstmal gibt. Und das heißt, das ist nicht trivial, das herauszufinden, was ist denn der richtige Auslöserreiz und die richtige Belohnung zu einer Aktion.
Ja, okay, dann hattest du zu der Definition der Gewohnheit noch eine Kuriosität, die du loswerden wolltest.
Genau, und zwar, das ist auch ein Beispiel aus dem Buch. Und zwar gibt es eine Story von einem Eugene oder auf Deutsch Eugen, je nachdem. Und der Mann hatte einen Unfall und hatte deswegen kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Also das heißt, der hat Erinnerungen gehabt aus seiner Jugend bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich um die Unfallzeit rum, und dann konnte er keine neuen Erinnerungen mehr abspeichern. Das Lustige war, seine Frau ist dann immer mit ihm spazieren gegangen, einmal um den Block und so weiter, und er hat sich halt jedes Mal irgendwie immer über die neue Umgebung gefreut. Und ich glaube, die Story war dann so, dass irgendwann mal seine Frau es vergessen hat oder verschlafen hat, mit ihm spazieren zu gehen. Und er war weg. Und dann gab es großes Trara und hin und her. Und irgendwann kam er halt wieder zurück und hatte halt eben Dinge, Gegenstände dabei, die er gesammelt hat. Und das waren eben die Gegenstände, die auf der normalen alltäglichen Runde von ihm und seiner Frau lagen. Und das heißt, er hatte dann einfach Gewohnheiten ausgebildet, ohne das Gedächtnis zwischendrin zu nutzen. Ne? Also das heißt, er konnte sich an nichts Neues erinnern, aber die Gewohnheit hat sich trotzdem etabliert durch regelmäßiges Wiederholen. Und das fand ich schon sehr krass, dass es einfach möglich ist, ohne den Umweg über die bewusste Handlung zu einer Gewohnheit zu kommen. Einfach durch eine regelmäßige Wiederholung.
Ja, ich meine, man kann dadurch ganz gut sehen, also was das ja bedeutet ist, dein Kurzzeitgedächtnis und dein Langzeitgedächtnis sind mit dem Gewohnheitsgedächtnis, ich nenne das jetzt mal völlig unwissenschaftlich so, ne? Ja. Dein Gewohnheitsgedächtnis sind einfach unterschiedliche Areale. Und zum Teil halt auch aus unterschiedlichen Zeiten, also Entwicklungszeiten innerhalb der Evolution. Mhm. Und daran siehst du einfach, dass in diesem Gedächtnis überhaupt, also man stellt sich ja immer ein Gedächtnis so ein bisschen vor wie so ein großes Software-System, wo die Module so schön miteinander reden und so weiter, zumindest im Idealfall. Und von wegen, also die Gedächtnisteile machen alle, was sie wollen, und irgendwie funktionieren sie trotzdem zusammen. Mhm. Bei manchen Menschen.
Das fand ich halt sehr faszinierend an der ganzen Geschichte.
Ja. Gut. Gewohnheiten von Unternehmen.
Genau, also die Frage, die sich jetzt der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, hallo Sonja, stellen mag, ist natürlich so, okay.
Sie hat es übrigens in den Chat geschafft, falls du.
Ach so, guck mal. Ich muss ab und zu mal auf meinen zweiten Monitor gucken. Tatsache. Also, wie gesagt, der geneigte Hörer mag sich jetzt fragen, okay, ja, also Gewohnheit von einzelnen Personen und so, das kann man ja verstehen. Ich meine, man ist ja selbst eine Person, meistens jedenfalls, und hat auch seine Gewohnheiten. Aber wie kann jetzt ein Unternehmen eine Gewohnheit haben? Und die Definition davon ist einfach, dass zu sagen, okay, es gibt in Unternehmen im Umgang miteinander Gewohnheiten zwischen Mitarbeitern. Also wie geht man miteinander um? Einfach, wie ist das Arbeiten miteinander organisiert? Und das ist alles durch Gewohnheiten gesteuert von einzelnen Mitarbeitern. Und in der Summe sind alle diese Gewohnheiten eben, bilden die Unternehmenskultur. Das heißt, wenn man dann wirklich Unternehmenskultur haben möchte, muss man gar nichts machen, die hat man von alleine, sage ich immer so dezent. Aber wenn man die eben irgendwie anpassen möchte oder ändern möchte, dann geht das nicht durch Oktroyieren von irgendwelchen Gewohnheiten oder von irgendwelchen Regeln oder sonstigen Dingen, sondern...
Ach so, ich kann mich nicht als CEO vor meine Mannschaft stellen und sagen, ihr seid jetzt innovativ?
Nee, das geht nicht. Oh. Du musst dann wirklich gucken, dass du eben, wir werden es später noch ein bisschen ausführen, dass du dann eben dir anguckst, welche Gewohnheiten haben meine Mitarbeiter, also welche Auslösereize gibt es, welche Aktionen gibt es, welche Belohnungen fallen dann hinten dabei raus, und dann kann man hingehen und kann damit arbeiten und kann dann eben die Gewohnheiten der Menschen so anpassen, wie man möchte, sag ich jetzt mal so lapidar dahin. So einfach ist es natürlich nicht, aber man kann
die Rahmenbedingungen dafür eben schaffen, dass sie ihre Gewohnheiten anpassen.
Genau, und dann kann man eben auch Einfluss auf die Unternehmenskultur nehmen, indem man eben Gewohnheitspotenziale ausschöpft.
Gewohnheitspotenziale, ja. Das ist ein schönes Wort.
Ist mir gerade eingefallen.
Hast du ein Beispiel für eine Unternehmenskultur als Gewohnheit?
Genau, also das Beispiel, was ich hier anführen möchte, ist ein Krankenhaus in den USA. Das kommt auch aus dem Buch. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es nämlich einmal gute Gewohnheiten verdeutlicht und eben auch den Schwenk rüber zu den schlechten Gewohnheiten schafft. Also in einem Krankenhaus, müsst ihr euch vorstellen, das war irgendwann im letzten Jahrhundert, also in den 1990ern, gab es eben so.
Wir haben übrigens das Jahr 2015, ne? Du weißt, Podcasts werden noch in 1000 Jahren gehört.
Ja, genau, Entschuldigung. Und in dem Krankenhaus gab es eben eine Unternehmenskultur, die davon geprägt war, dass das Pflegepersonal quasi gegen die, also das Pflegepersonal war eine Gruppe und die Ärzte war eine andere Gruppe, und diese zwei Gruppen standen nebeneinander und haben nicht wirklich miteinander gearbeitet, sondern eben eher nebeneinander. Und es gab dann einfach so eine inoffizielle Waffenruhe, denn das Pflegepersonal hat einfach Gewohnheiten etabliert, um miteinander zu kommunizieren, wie man mit den Ärzten am besten umgeht. Also es gab dann zum Beispiel auf der Tafel von den Operationen gab es einen Farbcode, und je nach Farbe, in denen der Name des operierenden Arztes geschrieben war, wusste dann das Pflegepersonal, was dann mit in den OP reingegangen ist, wie der Arzt gerade drauf ist. Ne? Also da gab es dann so Sachen wie, widersprich ihm heute bloß nicht oder du bist deinen Job los. Oder das ist eigentlich ein ganz netter, mit dem kann man reden. Oder eben solche Geschichten. Ja. Und ja. Das war quasi eine gute, das waren eben so Beispiele für gute Gewohnheiten, die das Arbeiten miteinander vereinfachen, sagen wir es mal so.
Ja. Wobei vielleicht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, bei so einer Operation ist es halt fürs Pflegepersonal ab und zu mal wichtig, eine Rückfrage zu stellen, damit Patienten überleben. Ne? Also so nach dem Motto, sollten wir nicht eigentlich diese und diese Prozedur erst machen? Weil sowas vergisst man halt schon mal als Arzt.
Genau, ne? Also die Röntgenbilder zum Beispiel konsultieren oder gucken, ob es der richtige,
Patient ist. Der richtige Arm ist. Ja, oder der richtige Patient ist auch gut.
Genau, ne?
Also es ging ja schon um wichtige Dinge, und die haben dann einfach, wenn rot war, haben sie gesagt, nee, halt aber trotzdem die Klappe, der Arzt möchte sich da nicht reinreden lassen, und wenn es schief geht, ist es ja offiziell auch seine Verantwortung. Aber die haben Gewohnheiten etabliert, um sich selbst zu schützen, aber durchaus zum Nachteil der Patienten.
Genau, und das ist jetzt eben genauso dieser Schwung, wo man dann sagen kann, okay, es sind ja vermeintlich gute Gewohnheiten, weil es das Zusammenarbeiten erleichtert. Aber dann gab es eben eine Reihe von Fehlbehandlungen, die vermieden hätten werden können, wenn eben das Pflegepersonal gesagt hätte, hey, hier, guck dir doch nochmal die Röntgenbilder an, guck doch mal, ob es der richtige Patient ist, und lauter solche Geschichten. Und das sind dann eben schlechte Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass die Arbeit darunter leidet, dass man eben seinen Gewohnheiten nachgeht. Das Ganze ist dann am Ende wirklich sehr eskaliert. Es gab dann eine Reihe von Verfahren gegen das Krankenhaus und so weiter und so fort. Und das hat dann mitunter auch zu dem Zusammenbruch von eben diesen Gewohnheiten geführt. Und dann hat dieses Krankenhaus wirklich diese Chance genutzt, dass eben wirklich diese ganzen Gewohnheiten zusammengebrochen sind und die Routine und die ganze Kultur auf den Prüfstand gestellt wurde, auch von öffentlicher Seite, weil dann gab es Berichterstattung negative, dass das in einem Krankenhaus mehr Patienten sterben als gesund werden und so weiter und so fort. Und dann hat das Krankenhaus es wirklich geschafft, die Störung der Gewohnheiten und diesen Zusammenbruch zu nutzen, um wirklich neue, bessere Gewohnheiten zu etablieren. Und wie sie das gemacht haben, da werden wir dann später auch nochmal einen kleinen Einblick geben, wie man sowas machen kann. Aber jetzt wollen wir erstmal nochmal gucken, was können denn Unternehmen, abgesehen von der Unternehmenskultur, noch mit Gewohnheiten machen?
Ja, und das ist so ein bisschen das Beispiel, das ich allen Payback-Kunden an die Hand geben möchte. Und die sollten sich ein bisschen fragen, ob sie Payback denn sagen wollen, ob sie schwanger sind oder nicht. Oder ob was für andere intime Details so sie an Payback denn weitergeben möchten. Und zwar, es geht um die Kaufgewohnheiten. In Amerika gibt es ja diese Walmart ähnlichen Dinger. Ne? Also Walmart ist halt einer davon, der hat es ja hier in Deutschland auch mal versucht, aber es gibt noch viel mehr Ketten und ich weiß gar nicht, welche Kette da im Buch beschrieben wird, ist aber auch irrelevant.
Die machen das alle.
Ja, das Relevante ist, dass man als Kunde in so einem Wholesaler, nennen sie die, also Ganzkäufer, Ganzkäufer, so, keine Ahnung, fast alles kauft. Also man kauft da sein Essen, man kauft da seine Pflegeprodukte, man kauft da seine Klamotten, man kauft da, was weiß ich, alles, sein was Auto. Man so braucht. Ne? Ja, ich glaube, Autos gibt's da noch nicht, aber da sind dann auch immer Friseure drin und so. Mhm. Man kann also mit einem, also eigentlich ganz praktisch, ne? Man kann mit One-Stop-Shopping kann man alles gemacht haben, was man so braucht. Genau.
Einmal hin, alles drin, sage ich dann.
Ja, mal, ne? Während man hier ja immer, ne, Lebensmittel, Apotheke, DM und so hintereinander machen muss.
Genau, Zigarettenshop.
Ja. Und Fleischerei. Der Punkt ist hier, sie können also sehr genau sehen, was man einkauft, weil sie halt alle Dinge, die man kauft, wissen. Und
ja, in den USA ist es ja auch so, die meisten zahlen mit Kreditkarte und dadurch ist es auch wirklich jedem Kunden immer eindeutig zuzuordnen. Ne? Das macht es denen dann halt noch viel leichter, so eine Kundendatenbank anzulegen.
Ja. Und was sie jetzt der andere Punkt, ne, also sie können alle deine Kaufdaten sammeln. Der andere Punkt ist, sie können, es gibt ganz bestimmte Momente im Leben, wo es besonders einfach ist, Gewohnheiten zu ändern. Und das sind diese Schlüsselerlebnisse, ne? Wie bei dem Krankenhaus, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, dass man gleich mal mehrere richtig dicke Klagen gekriegt hat und die richtig ordentlich finanzielle Probleme verursacht haben. So sind auch eine Scheidung, eine Hochzeit, die eigene Geburt sowieso, ne? Man verändert ja direkt nach der Geburt alle seine Gewohnheiten, aber auch die Geburt eines neuen Kindes, eine echte Änderung der Gewohnheiten und gerade die Geburt ist so eine Goldmine.
Ja, also sagen wir mal so, das ist nicht die Änderung der Gewohnheiten, sondern das ist der Moment, wo alte Routinen zusammenbrechen und man eben neue Gewohnheiten schaffen kann.
Genau, ja. Ja. Oder schafft. Punkt. Also ich meine, wenn du schwanger bist und danach erfolgreich ein Kind zur Welt bringst, dann änderst du alles insbesondere wenn es das erste ist. Ne, du musst dann dir Gedanken gemacht, wer ist der Babysitter und tagsüber und wer kümmert sich dann um das Kind und ne, also die nächsten. Genau.
Hörst du auf zu rauchen, hörst du auf zu trinken, hörst du auf Party zu machen.
Als Frau, aber auch als Mann, ne?
Weißt ja,
also aber beim Mann ist schwieriger festzustellen, weil der ist ja nicht selber schwanger. So.
Ja, richtig, aber ich kenne genügend Frauen, die ihre Männer zwingen, auch aufzuhören zu rauchen und Alkohol zu trinken.
Von daher. Ja. ja, und weil sie da hinterher wollen, haben sie gesagt, können wir das anhand von den Daten, die wir über das Kaufverhalten unserer Kunden haben, rausfinden. Und das war möglich. Also man fragt sich jetzt, okay, warum ist denn das möglich? Und dann haben sie halt einfach, wir haben halt einfach die Daten genommen und geguckt. Bestimmt, wir haben irgend so ein Bonusprogramm, wo man denen dann auch noch sagen kann, ob man schwanger ist. Und dann haben sie einfach verglichen, wie verhält sich das Kaufverhalten von denen, die uns sagen, dass sie schwanger sind, gegenüber allen anderen. Und dann haben sie festgestellt, die Leute kaufen mehr Pflegeprodukte und andere Pflegeprodukte. Sie kaufen mehr Nahrungsergänzungsmittel und kaufen auch zum Beispiel andere Lebensmittel, zum Beispiel keinen Alkohol mehr oder weniger Alkohol. Und dann war halt so ein Beispiel. Und dann, also was sie natürlich dann gemacht haben, dann speziell Werbung an die Leute geschickt. Also es scheint wohl normal zu sein, dass man irgendwie Werbung kriegt und da sind irgendwie so Coupons zum Einlösen. Dann kriegt man es 3 Cent billiger oder so. Rausgeschickt haben, das eindeutig war, okay, sie gehen davon aus, dass jemand schwanger ist. Und dann rief ein erboster Vater von einer noch minderjährigen Tochter im Supermarkt an und sagte, wie können Sie das? Wollen Sie meine Tochter animieren, ein Kind zu kriegen? Was erlauben Sie sich? Bla, bla, bla. Und der Leiter dieses Marktes wusste natürlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht, aber er war offenbar auf einem Kundenfreundlichkeitsseminar und hat sich in aller Form entschuldigt. Und es täte ihm leid und er wüsste auch nicht, was da schiefgelaufen ist und er würde das gerade biegen. Und dann hat er in der Zentrale angerufen oder auch nicht, vielleicht wusste er es auch schon, jedenfalls, er wusste halt, was abgeht, aber er hat halt nichts gesagt. Und dann hat er irgendwie 2 Tage später nochmal angerufen, um sich nochmal zu entschuldigen, woraufhin der Vater dann sagte, ja, er müsste sich entschuldigen, in seinem Haus würden ganz offensichtlich Dinge abgehen, von denen er keine Ahnung hatte. Also die Tochter war tatsächlich schwanger. Genau. Und an der Stelle habe ich mich, ich meine, ich habe mich ja mal so ein bisschen mit den Potenzialen von Big Data beschäftigt. Und wir hatten ja schon mal kurz im Podcast auch dieses Beispiel von Amazon Amazon verschickt die Waren, wenn sie glauben, dass du die kaufst in Amerika, schon bevor du sie überhaupt gekauft hast. Und das sehen die an ihren Big Data. Und dann habe ich mich gefragt beim Lesen dieses Kapitels, ob es datenmäßig nicht sogar möglich wäre, rauszufinden, ob du schwanger bist, bevor du es selber weißt.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich fand es schon sehr, sehr krass, dass sie das überhaupt rauskriegen. Ja, also wirklich, ich meine, wenn die halt rauskriegen, dass du schwanger bist anhand von dem, was du kaufst, dann müssen die ja vielleicht auch rauskriegen, wann du eine Depression hast oder wann es dir gut geht, also im Vergleich, wie viel Schokolade kaufst du oder so irgendwas. Also das heißt, die können dann schon vielleicht echt psychologische Profile anhand von deinem Kaufverhalten ableiten.
Ja klar, und das, ich meine, das Kaufverhalten wird total durch deine Psyche und natürlich auch durch deine Hormone beeinflusst.
Genau.
Es gibt kaum eine Situation, die so stark von Hormonen beeinflusst wird wie eine Schwangerschaft. Ne? Schlag die Medizinbücher auf, da könnt ihr es lesen.
Richtig.
Das heißt, es ist vermutlich möglich zu wissen, ob jemand schwanger ist, bevor du schwanger bist. Rein anhand der Daten. Die Frage ist, wie viel Daten musst du dafür sammeln und wie viel Vergleichsgruppen musst du dafür haben?
Genau. Aber ich meine, das ist jetzt wirklich so dieser Zeigefinger an die PayPal-Kunden, ne? Wenn ihr alles bar zahlen würdet, dann wäre das nicht mehr so einfach.
Bar zahlen, die Payback-Karte verbrennen. Ja, die das Payback-Karte, reicht erstmal. Genau. In Deutschland darf man nämlich die Kreditkartendaten und die EC-Kartendaten nicht so einfach zu. Das kann man trotzdem machen und es ist ja auch bekannt, dass sich ab und an Firmen nicht so ganz an Datenschutzbestimmungen halten, aber wenigstens handeln sie dann illegal. Bar zahlen ist noch sicherer. Wenn das nicht auffallen wird. Aber die Payback-Karte ist halt genau die Institution, mit denen sie genau sowas machen können. Ne? Deswegen haben die eingeführt. Genau. Und, du meinst doch nicht, dass du was geschenkt kriegst, oder?
Ja, das ist okay. Ja, die Sache ist ja halt auch die, dieses Beispiel mit diesen Coupons oder mit dieser Werbung für Schwangerschaftsprodukte oder was auch immer, hat dann auch ein bisschen dazu geführt, dass das Unternehmen wirklich sich dann überlegt hat, okay, nur weil wir es auswerten können, müssen wir es noch lange nicht verwenden. Also das heißt, die haben dann einfach gemerkt, so okay, wenn wir die Werbung oder das Wissen, das wir um den Kunden haben, zu offensichtlich einsetzen, dann finden die Kunden raus, dass wir sie versuchen zu manipulieren, um es mal so auszudrücken. Und was sie dann gemacht haben, das fand ich auch sehr krass, das merkt der normale Kunde dann nämlich auch nicht. Die haben quasi irgendwie einen Katalog genommen und sag mal, die haben 2/3 Standardprodukte drin gelassen und haben dann immer nur so 1/3 der beworbenen Produkte für den entsprechenden Kunden angepasst. Ne? Dann fällt es nicht so auf, weil dann hast du halt auch noch irgendwie die Werbung für den Kasten Bier da drin, aber du hast dann eben für dich speziell die Werbung für den Schwangerschaftstest zum Beispiel drin oder den Coupon, ja, den Coupon für den Schwangerschaftstest.
Das du hat denkst Sonja dir halt so, vorgeschlagen. Ja, genau. Wenn, wenn man merkt, dass du schwanger bist, dann mal den Coupon für den Schwangerschaftstest verschicken.
Genau, ja, ne? Und da halt auch ein Prozentsatz von Dingen drin war, die dich eben nicht interessieren, ist es gar nicht aufgefallen, dass sie dir halt doch irgendwie customized oder personalisierte Werbung unterschieben. Und wenn ich mir überlege, dass sie das wirklich machen, dann will ich gar nicht wissen, was die alles über mich wissen könnten. Wenn ich denn nicht immer Bar zahlen würde.
Ja, ja. Bei mir bringt das alles nichts. Ich bin immer zu faul für irgendwelche Coupons. Also selbst Punkte sammeln beim Sushi bestellen mache ich nicht.
Punkte beim Sushi.
Okay. Ich glaube, das Thema haben wir durch. Ändern von Gewohnheiten. Weini,
genau. Also,
wie ändere ich denn jetzt meine Gewohnheiten?
Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man mal den ersten Schritt gemeistert hat. Also wir haben uns ja jetzt halt eigentlich die Gewohnheiten von einzelnen Leuten, Unternehmen angeguckt und haben uns angeguckt, wie Unternehmen Gewohnheiten, unsere Gewohnheiten nutzen können für sich, für ihr Geschäftsmodell. Und hinter alledem liegt natürlich diese Gewohnheitsschleife. Und das Wichtigste.
Also Gewohnheitsschleife heißt Auslösereiz, Aktion, Belohnung.
Genau, ja? Das, was wir ganz am Anfang hatten. Und das Wichtige bei der Geschichte ist, dass man sich erstmal bewusst macht, dass da eine Gewohnheit ist, die man ändern möchte. Und dass man wirklich den Auslösereiz und die Belohnung richtig identifiziert und sich das richtig bewusst macht. Also ein Beispiel. Ich habe die Gewohnheit, dass ich jeden Nachmittag irgendwann mal aufstehe und in die Kantine gehe und mir einen Keks hole, den Keks esse und mich währenddessen mit den Leuten unterhalte und dann eben wieder zurückgehe in mein Büro. Und das führt dazu, dass ich zunehme. Und das mag ich eigentlich nicht. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kann ich eben diese Gewohnheit, dass ich darüber gehe und einen Keks esse und zunehme, wie kann ich das wirklich ändern? Und da muss man dann natürlich erstmal gucken, okay, was ist denn der Auslösereiz? Ich habe jetzt gesagt, ich gehe jeden Nachmittag rüber.
Damit hast du eigentlich schon gesagt, was der Auslösereiz ist, ne?
Ja, aber die Frage ist, was ist wirklich der Auslösereiz? Ist der Auslösereiz irgendwie, keine Ahnung, die Tätigkeit, die ich jeden Nachmittag mache, weil ich mich dann mit Supportfällen auseinandersetze? Also das heißt, ist das Bearbeiten von Supportfällen mein Auslösereiz? Oder ist es irgendwie die Sonne, die dann in mein Büro reinscheint und mich blendet irgendwann mittags? Oder ist es irgendwie was anderes?
Das kann es nicht sein in Koblenz. Das ist nicht jeden Tag.
Ja, zerstör doch nicht mein Beispiel, Mann. Ne, also das heißt, da muss man erstmal gucken, was ist denn der Auslösereiz? Und wenn man das dann wirklich mal sich überlegt, dann kann man anfangen, so ein bisschen ein Tagebuch zu führen, also ein Protokoll. Wann machst du was? Und dann eben genau die Umstände um diese Gewohnheit, sprich um diese Sache, dass ich einen Keks esse, was ich ja ändern möchte, um rauszufinden, okay, was verleitet mich dazu, einen Keks zu essen.
Ja. Und kurzer Einwurf aus dem Buch, also mögliche Auslösereize können mit dem Ort zusammenhängen, mit der Zeit, mit dem emotionalen Stadium, mit anderen Personen, direkt vorhergegangenen Aktionen. Ja, und das war's.
Genau. Wenn man das dann aufschreibt, also bei dem Beispiel jetzt mit den Keksen, war es halt wirklich so, dass es immer so um 15 Uhr rum war. Also das heißt, da war wirklich die Uhrzeit der Auslösereiz.
Also das ist das Beispiel jetzt auch aus dem Buch, ne? Das
genau.
Ist nicht dein Beispiel.
Genau. Und dann ging es halt darum, okay, zu sagen, okay, jetzt haben wir den Auslösereiz identifiziert, was ist denn die Belohnung? Also das heißt, logische Schlussfolgerung, es ist 3, ich habe vielleicht Hunger, also gehe ich rüber, esse einen Keks und dann bin ich satt. Das ist aber die falsche Belohnung gewesen. Ja, also das heißt, es ging nicht darum, dass ich satt werde. Dann kann man so ein bisschen Versuche machen, also das heißt, ich esse keinen Keks, sondern ich esse einen Apfel und bleib aber dabei an meinem Platz sitzen. Das wird man dann einfach feststellen, dass einen das auch nicht befriedigt. Dann macht man vielleicht.
Ja, oder mal, man könnte ja feststellen, dass es einen befriedigt, aber genau, in diesem Fall war es halt nicht so.
Genau, und dann gingen eben die Versuche los. Und das ist halt wirklich so die Geschichte. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, um dann seine eigene Psyche ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und dann muss man einfach gucken, okay, wenn es um Hunger geht, esse ich was anderes, esse ich eben keinen Schokokeks, sondern einen Apfel. Oder ich esse nichts, ich trinke nur einen Tee und mache aber sonst alles andere wie gewohnt. Also das heißt, ich gehe in die Kantine, hol mir einen Tee, unterhalte mich mit Leuten. Ich gehe in die Kantine, hol mir gar nichts, unterhalte mich mit Leuten. Ich gehe in die Kantine, hol mir was, unterhalte mich aber nicht mit Leuten. Oder ich gehe woanders hin, ich gehe nicht in die Kantine und esse dort meinen Keks. Und das sind einfach so ein bisschen Versuche. Und was dann am Ende rauskam, ist wirklich, dass immer so um 15 Uhr rum der Protagonist unserer Story einfach das Bedürfnis hatte, mal so eine Pause zu machen. Ja, einfach so mal kurz die Arbeit vergessen. Und er hat dann echt rausgefunden, dass die Belohnung die Ablenkung war von der Arbeit, um dann einfach sich wieder frisch zu fühlen für die nächsten 2-3 Stunden, bis dann Feierabend ist. Und was er dann eben gemacht
war's
hat,
war es nicht so, ja, dass es die soziale Interaktion war?
Ja, also die soziale Interaktion. Oder? Ja, da wollte ich eigentlich gerade hin. Ne? Also was er dann gemacht hat, er hat den Auslösereiz gelassen, nämlich 15 Uhr plus minus ein paar Minuten. Er hat die Belohnung dann auch identifiziert, nämlich dass er sich von der Arbeit ablenkt, indem er mit Kollegen redet. Und dass es ihm eigentlich gar nicht drum geht, den Keks zu essen, sondern der Keks war nur eine Ausrede, um in die Kantine zu gehen, wo halt immer irgendwelche Leute sind.
Ja. Und er hat also ich hatte irgendwie im Kopf, dass die soziale Interaktion die Belohnung war. Mhm. Aber sei es drum.
Ja.
Der wichtige Punkt ist halt, er sagt, wenn man eine Gewohnheit verändern will, sollte man den Auslösereiz und die Belohnung beibehalten. Aber das Ding zwischendrin halt sozusagen die Ersatzhandlung ändern, ne?
Genau, die Aktion.
Die Aktion.
Weil das Problem an der Sache ist, eine Gewohnheit lässt sich nie ändern. Ne? Also sehr krasses Beispiel, Drogenabhängige. Ja? Also wenn du ein trockener Alkoholiker bist, dann kannst du 20 Jahre trocken sein und trotzdem einen Rückfall kriegen. Einfach dadurch, dass ein Auslösereiz dich überrumpelt.
Also das er argumentiert halt hier, die Gewohnheiten sind immer da. Was man machen kann, sind quasi die Aktion dazwischen drin austauschen. Damit kriegt man, also der Volksmund würde schon sagen, er hat eine andere Gewohnheit, ne? Mhm. Aber also man macht quasi aus einer Gewohnheit A eine Gewohnheit A-Strich, weil man eine andere Aktion hat. Mhm. Die andere Variante, und das sind irgendwie diese Lebenskrisen oder besonders große Änderungen, sind halt die, wo quasi der Auslösereiz wegfällt. Ne? Mhm. Also wenn man irgendeine Gewohnheit hat, seine Frau immer gute Nacht zu küssen und die stirbt, ja, dann ist diese Gewohnheit weg. Dann ist der Auslösereiz, ich gehe ins Bett und neben mir liegt meine Frau, einfach weg.
Wir da braucht man ein anderes Beispiel in der Vorbesprechung, Johannes.
Ja, der ist es, aber ich glaube, es ist eingängig, oder?
Ja, ja, genau.
Also und das sind halt diese
ja, die Schlüsselerlebnisse, ne?
Diese Schlüsselerlebnisse, die wir im vorigen Kapitel erwähnt haben. Schlüsselerlebnisse heißt im Prinzip, der Auslösereiz fällt weg.
Genau. Und
aber das kann man halt nicht machen. Also man kann ja nicht dauernd heiraten und Kinder kriegen, nur weil man morgens keinen Kaffee mehr trinken will.
Genau. Ne? Also das heißt wirklich, die zwei Komponenten Auslösereiz und Belohnung müssen bleiben. Und was du halt ändern kannst, ist die Aktion dazwischen. Das Problem an der Geschichte ist jetzt eben so ein bisschen, wenn du in Stresssituationen bist, also keine Ahnung, ein Autounfall oder weiß der Geier, was passiert ist, also du stehst unheimlich unter Stress, dann kann es sein, dass du eben wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällst, sprich, dass ein alter Auslösereiz auch wieder die alte Aktion nach sich führt, sprich Alkohol. Also ein Alkoholiker, der in irgendeiner Stresssituation ist, kann auch nach 20 Jahren rückfällig werden. Und was da eben helfen kann, das ist eine Überzeugung, oder wer es mag, kann es auch Glauben nennen, wobei Glauben immer so ein bisschen das religiöse Geschmäckle hat, sagen wir es mal so. Aber eine wirkliche Überzeugung, dass man das schaffen kann, dass man trocken bleibt oder dass man eben keine Kekse isst, kann dann eben auch helfen, diese Ausnahmesituation zu überstehen und eben bei der neuen Routine zu bleiben.
Also die neue Routine darf halt keine Ersatzhandlung bleiben.
Ja.
Und also, aber da geht er ja ganz schön drauf ein, dass er halt sagt, deswegen guckt er halt genau, er hat nicht gesagt, okay, ich esse jetzt immer einen Apfel, sondern er hat sich halt genau hingeguckt und hat gesagt, was ist denn eigentlich die Belohnung, um die es wirklich geht? Geht es darum, dass ich ein bisschen Zucker brauche? Oder geht es darum, dass ich soziale Interaktion brauche? Und wenn du nämlich dann erkennst, okay, es ist eigentlich soziale Interaktion, dann ist das Reden mit deinen Kollegen einfach auch keine Ersatzhandlung, ne?
Genau, weil es ist ja
dann ist das, nicht, dann ist nichts es genauso essen, gut. Ne? Und dann kann es halt auch funktionieren. Bei Alkoholikern fällt es natürlich schwieriger, ne? Weil da sind die Gewohnheiten, die sie haben, komplexer und da haben auch zum Teil körperliche Natur.
Genau. Und das ist eben so ein bisschen das Schwierige an der ganzen Geschichte, ne? Also das heißt, erstmal muss man wirklich den Auslöserreiz und die Belohnung klar identifiziert haben. Und dann muss man eben auch noch eine Methode finden, wo man in Stresssituationen bei den neuen Routinen bleiben kann. Ne?
Ja. Sonja schreibt gerade, je stärker der Stress ist, dem wir ausgesetzt sind, desto eher wird die Kontrolle von den alten Hirnstrukturen übernommen. Und alles, was dort liegt, geht am Bewussten vorbei.
Ja. Genau. Also Bewusstsein, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Eugen, also der hatte ja gar keinen Bewusstsein,
sagen wir also mal so. Also der kein Kurzzeitgedächtnis
mehr hat. Genau, und er hat halt trotzdem Gewohnheiten entwickelt und in Stresssituationen ist es halt ähnlich. Da fällst du zurück in alte Verhaltensmuster einfach.
Ja, lass uns mal ein Denken drauf machen. Hm? Wie fandest du das Buch?
Ich fand das Buch eigentlich ganz gut. Denn es hat halt sehr anschaulich viele Dinge beschrieben. Was mich ein bisschen gestört hat bei dem Buch war, dass eben viele Sachen zwei- oder dreimal mit Storys unterlegt wurden und ich mir dann dachte so, okay, noch eine Story, die dir nochmal das Gleiche veranschaulichen möchte.
Ja. Ne?
Das hätte man sich dann vielleicht auch sparen können, aber es war sehr unterhaltsam geschrieben, also es lässt sich locker leicht lesen, hat schon fast ein bisschen was Prosa-mäßiges. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen dran, weil jetzt musst du mich korrigieren, wenn es falsch ist, ich glaube, der Autor ist auch ein Journalist, ne?
Ja, der Autor ist Journalist bei der New York Times. Also Sonja sagt übrigens, es ist eines der besten Bücher überhaupt aus dem Chat.
Johannes sieht es mal wieder anders.
Ich sehe das naturgemäß anders. Ich fand's gut, weil es einen anderen Blickwinkel gegeben hat auf diese Gewohnheiten, also auf die Habits. The Power of Habits heißt ja das Buch, zu blicken. Der Typ ist Journalist, man merkt das auch. Er weiß, wie man Geschichten erzählt. Er weiß, wie man Themen spannend macht. Die Informationsdichte in diesem Buch ist nicht so furchtbar hoch.
Also ja, aber ich sag mal, das mag vielleicht auch dran liegen, weil wir uns eh schon viel mit den mentalen Mustern auseinandergesetzt haben. Also ja. Auch so diese Feedback-Geschichten und so, da waren ja auch sehr viele Schnittmengen jetzt halt mit den Power of Habits, also mit den Gewohnheiten dabei.
Ja, und wir haben ja auch dieses Buch Switch gelesen mit dem Veränderungen, da gab es auch Überschneidungen und so. Mhm. Also sicher gutes Buch, kann man gut lesen, kann man auch gut weglesen, weil wirklich die Geschichten bleiben im Kopf, sie sind gut geschrieben. Es ist immer nur eine Geschichte, was es auch einfacher macht. Das war ja bei dem Being Wrong ein bisschen schwierig, dass sie dann auch mehrere Geschichten vermischt hat. Aber meines Erachtens guckt er auf einige Dinge dann doch sehr stark aus der Gewohnheitsbrille, weißt du? Also
ja, aber ich meine, das
der
ist
hat sich
ja,
die Themen ja auch so ein bisschen passend gemacht. Ja, das ist sein Kernthema ist, das verstehe ich, aber es, weißt du, er hat, das haben wir jetzt bewusst nicht gemacht, aber diese Martin Luther King Geschichte.
Ja.
Aus Gewohnheitsperspektive zu sehen, weil man Gewohnheit, das war schon ein bisschen gekünstelt.
Ja, und auch die Geschichte mit dem Ändern der, was war das hier, die Gleichstellungsgesetze in Amerika.
Ja.
Da gab es dann auch so eine Story, wo dann erstmal der große Schlag misslungen ist und dann eben versucht wurde, mit irgendwelchen kleinen Änderungen eben die Gleichberechtigung durchzusetzen, und das war schon teilweise etwas weit hergeholt, sagen wir es mal so. Ne?
Also ich hatte heute auch mal meiner Kollegin kurz davon erzählt, dass wir die Episode heute machen, und sie sagte dann halt, ja, sie hat uns alle zum Triathlon motiviert und hat halt 8 Kilo abgeleitet, und sie hat halt irgendwie gesagt, ja, das Wichtigste, wenn man Gewohnheiten ändert, ist halt, sich kleine Ziele zu setzen, weil sie ganz viele Gewohnheiten jetzt so langsam aufgebaut hat. Und irgendwie stimmt es halt auch, ne? Also wenn du es halt nicht aus der Gewohnheitsbrille blickst, sondern aus der, wie kann ich eigentlich Ziele erreichen, ohne jetzt gleich da immer Gewohnheiten draus machen zu müssen, sind es halt die kleinen Ziele, weißt du?
Ja, das sind ja auch, und ich meine, das hatten wir jetzt halt auch nicht drin besprochen. Also die kleinen Ziele wurden auch im Buch angemerkt. Und da ging es halt drum, gerade so, wenn du Unternehmensgewohnheiten oder gesellschaftliche Gewohnheiten ändern willst, musst du mit kleinen Zielen anfangen. Also das heißt, du fängst wirklich irgendwo an und änderst Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten sorgen dann dafür, dass das Umfeld geschaffen wird, dass du größere Gewohnheiten ändern kannst. Und wenn du dann ein bisschen größere Gewohnheiten geändert hast, dann wird sich dein Umfeld eben anpassen und der Wandel der Unternehmenskultur passiert von alleine, was eigentlich auch passieren muss, sagen wir es mal so. Ne? Und das wussten wir aber auch schon.
Ja, gut, ich meine, du musst natürlich sehen, klar, wir haben sehr viele Bücher gelesen, aber sagen wir mal so, erstes Buch übers Gehirn würde ich es ganz bestimmt nicht empfehlen, da würde ich ganz klar Thinking Fast and Slow nehmen.
Mhm. Ja.
Erstes Buch darüber, wie ich Veränderungen an mir selber durchführen will, würde ich auch eher Switch nehmen, wobei das auch nicht so genial ist. Erstes
besser. Drauf an, was du an dir selbst ändern willst, ne?
Klar, also wenn du natürlich, also wenn du alkoholkrank bist, aber ich meine, dann liest du auch kein Buch, ne?
Dann gehst du zu einem anonymen Alkoholiker, ne?
Also machen wir uns nichts vor, da bist du halt auch auf einer anderen Ebene. Und wenn du ein Unternehmen verändern willst, dann würde ich ganz klar sagen, lies Linda Rising, Fearless Change. Also, weil...
Ja, also das Buch, ne? Hier, das ist halt schon für den Hausgebrauch, sagen wir es mal so, ne?
Ja. Ja, ich meine, gut, würde ich es, also wir haben ja auch immer noch die Frage, würde ich es verschenken? Ja. Ich glaube, ich würde es verschenken, wenn es passt und wenn die Leute vielleicht auch an Gewohnheiten interessiert sind, würde ich es durchaus verschenken.
Mhm. Zum Beispiel meiner Mutter.
Ja, es ist halt so, es hat keinen, es ist ein bisschen schwerer umzusetzen als Jetzt Fearless Change zum Beispiel.
Ja, aber ist Fearless Change nicht eigentlich dann auch teilweise ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil eben genauso diese Small Winnings, also die kleinen Gewinne, da zu wenig Beachtung finden?
Also sie finden in Fearless Change viel mehr Beachtung als in diesem Buch.
Echt?
Ja. Also Small Success ist zum Beispiel eins der Pattern, die sie
da haben. Ja gut, das ist ein Pattern, eben. Ne? Deswegen war ich gerade am Überlegen.
Naja. Nee, also das kommt schon davor, aber
wir wollen ja nicht über andere Bücher reden, sondern über dieses hier.
Genau. Okay. In diesem Sinne würde ich Episode schließen, oder?
Nein, die Sonja meint, dass es für Marketier ist das Buch sehr nützlich, schreibt sie gerade aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Wir wollen natürlich auch mal unsere Leute zu Wort kommen lassen, wenn sie schon mal im Chat sind.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass es völlig unnütz war. Also ich will ja nicht sagen, lest das Buch nicht, das ist großer Schrott. Nein, aber ich habe schon das Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr viel Journalist, New York Times setzt sich ein paar Wochen hin, schreibt ein bisschen was zusammen, was sich gut weglesen lässt. Es ist nicht das Buch, wenn man richtig tief in die Materie rein will.
Ja, das sicher nicht. Aber ich meine, richtig tief in diese Materie reinzukommen, ist, da musst du dann, glaube ich, wirklich Psychologie studieren, wenn dich das wirklich interessiert. Weil da bist du sehr schnell bei
verkopften
Theorien, ne?
Ja, aber du kannst halt auch tiefer rein. Also du musst ja nicht gleich du musst ja nicht gleich
zum Boden durchstechen quasi.
Ja, du musst ja nicht gleich Psychologie studieren, um ein bisschen mehr zu machen, weißt du?
Aber als Einleitung sagen wir es mal wirklich so, wenn dich das Thema interessiert, lies das Buch als Einleitung und dann fragst du am besten uns, welche Bücher du danach lesen solltest.
Okay, gut. Ich schließe damit. So.
Genau, dann schließen wir damit.
Ja. Mein Bier war das Hamburger Senatsbock. Und, boah, das hat einen langen Text. Also.
Das ist ja auch ein Craft-Bier, ja?
Ja. Bockbierzeit. So nannte sich in den 50er Jahren unser fast vergessene fünfte Jahreszeit. Zu dieser die Brauereien Hamburgs gemeinschaftlich ihre Doppelbocke bauten. Heute beleben wir diese Tradition neu und brauen unser Senatsbock 2005. Wir, das sind die fünf Hamburger Braumeister, Bockbräu, Gröninger, Jo Albrecht, Kehrwieder, Kreativbrauerei und Ratsherrn. Mit Liebe zur Hamburger Geschichte, zum Brauhandwerk und zur Gemeinschaftlichkeit, fünf Malze verschmelzen sich zu einer cremigen, komplexen Konsistenz. Leicht nussig im Antrunk drückt sich der Senatsbock sanft in den Gaumen. Röstmalzaromen von zartbitter Schokolade und Espresso vereinen sich mit einer feierenden Säure und einem ausgewogenen Bitter. Wir sind schon ein wenig stolz auf unsere neuen tiefdunkle Schönheit. Widmet unseren tosenden Waterkant und der rauen Winterwitterung zum Jahresanfang. Jawohl. Die ganze Geschichte zum Hamburger Senatsbock unter www.senatsbock.de. Ja.
Ah, was ein Glück, dass dieser Link am Schluss kam. Also ich meine, ist die Flasche voll gedruckt mit Text? Siehst du überhaupt noch Glas oder ist das in 5 Punkt geschrieben, so dass du das gerade so mit der Lupe lesen konntest? Oder?
Ja, es ist relativ klein. Also, aber meine Augen sind ja noch gut.
Na,
ja,
okay.
Also 7,7 Alkohol, ziemlich dunkel, ziemlich stark. Ach, ich liebe es. Ist wirklich, wirklich sehr schön.
Und auch nicht gerade eines der billigsten Biere.
Ach, das geht. Also zu kaufen kostet das 2 Euro die Flasche oder so. Also es kostet dem alten Mädchen ein bisschen mehr.
Ach, aber, ja, also 0,33 dann oder wie?
0,33, ja. Also das kann man trinken. Also ich liebe dieses Bier und habe es Weini kurz kosten lassen, weil ich hatte davon 2 Flaschen zu Hause. Mhm. Und ich habe es ihn kurz kosten lassen. Und als er dann reagierte, sagte ich, okay, das trinken wir nicht im Podcast zu zweit. Ich will ja mein Bier nicht verschwenden.
Genau.
Okay. Was deins war?
Ja, also ich trinke das Radeberger Pilsener. Quasi so ein Standard Tankstellenbier, sagen wir es mal so. als am 11. Dezember 1905 König Friedrich August III. Von Sachsen Radeberger Pilsener zum Tafelgetränk seiner Majestät ernannte, setzte dieses Maßstab für die junge, aufstrebende Pilsener Brauart. Bis heute trägt jede Flasche Radeberg Pilsner das königliche Wappen als Ausdruck, diesem Ausdruck jederzeit gerecht zu werden. Radeberger Pilsner, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Jo, das war's. Also ich muss sagen, das Radeberger ist ein bisschen herber als das normale Standardpilsner, würde ich jetzt mal so behaupten. Man möge mir verzeihen, aber ich bin vielleicht einfach anderes gewohnt in letzter Zeit. Ist halt Standardbier, ne?
Ja, muss man
nicht mehr dazu sagen. Ja, ist, ne? Wenn man kein anderes Bier hat, kann man es trinken.
Okay. Naja, dann in diesem Sinne.
Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.